Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind mindestens ambivalent seit einigen Jahren. Der türkische Präsident ist aus Sicht Deutschlands ein nicht immer einfacher Partner. Erdogan hat sein Land vor allem seit 2014 mehr und mehr in Richtung Autokratie entwickelt. Die Pressefreiheit wird zunehmend abgebaut. Deutschen Journalistinnen und Journalisten wird inzwischen geraten, am besten gar nicht mehr ins Land zu reisen. Auf der anderen Seite sind die Beziehungen zwischen beiden Ländern von hoher Bedeutung. Und da geht es nicht nur um Migrationsdeals oder um Wirtschaft. Beide Länder verbindet sehr viel, ganz einfach durch die Menschen. Denn es leben ja bekanntlich Millionen Menschen, die ihre Wurzeln in der Türkei haben, in Deutschland. Über das deutsch-türkische Verhältnis angesichts des deutsch-türkischen Freundschaftsvertrages, der vor genau 100 Jahren geschlossen wurde, reden wir. Und zwar nicht politisch-wirtschaftlich, sondern über das Verhältnis der Menschen untereinander. Mit der Journalistin und Autorin Hatice Akgün. Mit ihr habe ich vor dieser Sendung sprechen können. Frau Akgün, in Deutschland leben viele Deutsche ohne türkische und Deutsche mit türkischen Wurzeln seit Jahrzehnten zusammen. Ob sie jetzt miteinander oder nebeneinander leben, darüber wollen wir jetzt reden. Ich fange mal mit der Präsidentschaftswahl an im vergangenen Mai. Es wird ja immer wieder darauf hingewiesen, mit so einem gewissen Erstaunen im Unterton nenne ich das mal. Offenbar wählen viele in Deutschland lebende, aber in der Türkei wahlberechtigte Menschen eher die AKP, also die Partei von Recep Tayyip Erdogan. Und da ist immer wieder so ein Unverständnis herauszuhören. Und da frage ich mich, warum wissen die Deutschen eigentlich so wenig Bescheid darüber, dass viele in Deutschland die AKP wählen und vor allem auch, warum sie das tun?
Das muss ich ein bisschen differenzieren, lieber Schulze. Es ist tatsächlich immer bei jeder Wahl so, dass gesagt wird, die Hälfte der türkischen Stämmigen oder Deutschtürken würde AKP wählen. Wenn man sich das aber mal genauer anschaut, sind es nicht die Hälfte, sondern es sind wirklich verschwindend gering an der Anzahl der Menschen, die hier leben. Man muss erstmal bedenken, dass nur Menschen mit einem türkischen Pass oder auch mit einem türkischen Pass wählen können. Das heißt, ich zum Beispiel kann ihn nicht wählen, weil ich habe nur den deutschen Pass, über den ich mich damals, als ich die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt habe, zu meiner Zeit war es noch möglich, beide Staatsbürgerschaften zu bekommen. Ich habe mich explizit dagegen entschieden, weil für mich das einfach klar war, Deutschland ist meine Heimat, Deutschland ist das Land, wo ich leben möchte, wo ich meine Kinder aufziehen möchte, wo mein kultureller Hintergrund ist. Und so habe ich dann einfach gesagt, der deutsche Pass reicht mir vollkommen aus, weil ich fühle mich als Deutscher. Also wenn man sich damit beschäftigen möchte, kann man sich das alles im Internet durchlesen, wie viele Menschen am Ende genau AKP wählen. Aber das ist so ein kleiner Exkurs von mir. Ich gebe es zu, auch mit einem türkischen Hintergrund überrascht mich das auch immer wieder. Und ganz besonders überrascht es mich, dass auch die dritte und vierte Generation, die ja selbst noch nie in der Türkei gelebt haben, die hier geboren wurden, natürlich auch mit dem deutschen Pass durch die Staatsbürgerschaftsveränderung, auch die AKP wählen, weil sie vielleicht beide Pässe haben. Mich überrascht es. Ich habe ja früher immer gedacht, das ändert sich mit Bildung, das ändert sich mit den Generationen. Irgendwann wird sich das Problem von selbst lösen. Da habe ich mich selber auch ein bisschen getäuscht. Das hat natürlich unterschiedliche Ursachen. Auf der einen Seite, Sie haben es gerade am Anfang schon angesprochen, dieses Nebeneinanderherleben ist natürlich auch eine Ursache, weswegen sich viele aus der dritten und vierten Generation, was man ja gar nicht vermuten würde, sich nie hier angenommen gefühlt hat. Angekommen vielleicht, aber nicht angenommen. Und ich glaube, das ist der Grund, dass viele sich dann einfach gesagt haben, naja, wenn ich eh hier nie in dem Land angenommen werde, ich habe ja da noch so ein zweites Land, wo meine Eltern herkommen oder Großeltern herkommen, dann wende ich mich mal dem Land zu. Und das hat natürlich auch sehr viel mit Bildung und mit dem Bildungshintergrund zu tun, natürlich auch mit den Familien, wo diese zweite, dritte, vierte Generation auch aufwächst.
Aber Sie haben ja gerade auch bei meiner Einstiegsfrage, wo Sie ja zu Recht auf eine Differenzierung hingewiesen haben, auch bemerkt möglicherweise, dass dann auch bei mir einfach auch eine gewisse Unkenntnis in den Details herrscht.
Ja, also es ist gar nicht mal, ich würde Ihnen das jetzt gar nicht vorwerfen wollen, dass eine Unkenntnis, weil jeder, der das möchte, kann sich das wirklich innerhalb von 5 Minuten anhand von Statistiken, die im Internet frei zugänglich sind, anlesen, aneignen. Und wirklich vorab, ich will hier keine Lanze brechen für Leute, die die AKP wählen. Ich möchte auch gar nicht die Leute verteidigen, die nach 30, 40, 50, 60 Jahren in diesem Land immer noch meinen, irgendwie, da, Deutschland ist ganz nett und schön und auch schön, den deutschen Pass zu haben, aber ich gehöre in die Türkei. Ich habe dafür genauso wenig Verständnis wie Sie auch, der ja keinen türkischen Migrationshintergrund hat. Für mich ist eben wichtig, natürlich auch als Journalistin, zu schauen, was sind eigentlich die Ursachen dafür und die einfach zu benennen, ohne irgendeine Seite zu verteidigen oder auch der anderen Seite Recht zu geben, sondern einfach zu sagen, wie können wir es eigentlich schaffen, in der nächsten Generation, vielleicht der fünften Generation, es vielleicht ein bisschen anders zu machen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das hat mich gerade in den letzten Tagen wirklich sehr umgetrieben. Und İlker Çatak, das Lehrerzimmer, für den Oscar nominiert. Ich kenne İlker Çatak nicht persönlich, aber ich kenne natürlich seine Arbeit. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass ich vielleicht auch einen türkischen Migrationshintergrund habe und natürlich bei dem Namen sofort aufhorche und denke so, oh, da ist aber jetzt jemand, der hat einen schönen Film gemacht. Ich habe den Film mir auch damals angeschaut. Ein toller Film, kann ich jedem nur empfehlen. Und der hat zum Beispiel gerade auf Zeit Online geschrieben, dass er komplett in der Berichterstattung in den deutschen Medien vernachlässigt wurde mit seinem. Entweder wurde sein Name falsch geschrieben oder wurde es gar nicht erwähnt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sandra Hüller und das Lehrerzimmer für den Oscar nominiert. Das fand ich so irre, wo ich dachte, Wahnsinn, da kann man doch mit jemandem, der jetzt wirklich mit einem deutschen Film an einer deutschen Schule mit einer deutschen Hauptdarstellerin für den Oscar nominiert ist, warum tun sich die Deutschen so schwer oder auch die deutsche Berichterstattung so schwer damit, einfach zu sagen, ey, da ist einer von uns und der vertritt uns gerade bei den Oscars. Jetzt. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum viele dann auch sagen, jemand wie İlker Çatak, der wirklich ja wirklich in keinster Weise dafür bekannt ist, dass er jetzt das türkische oder die türkische Fahne hochhält, dass viele dann einfach sagen, hey, was passiert eigentlich in diesem Land? Was müssen wir eigentlich noch tun, um von diesem Land akzeptiert und angenommen zu werden?
Jetzt ist ja das Verhältnis von Türkinnen und Deutschen vielfach in Romanen und Filmen verarbeitet worden. Sie haben ja selbst auch dazu beigetragen. Haben Sie denn das Gefühl, dass aber in vielen Filmen und Romanen, sowohl jetzt in ernsten als auch in, ich sage jetzt mal eher komödiantischen Angängen, immer noch das Fremde in den Vordergrund gestellt wird? Oder hat sich das geändert in den vergangenen Jahren?
Also ich kann das ja wirklich aus eigener Erfahrung sagen, dass sich das extremst im Positiven verändert hat. Also mein Buch, Einmal Hans mit scharfer Soße, ist 2013 rausgekommen. Mein Buch dazu war 2005. Ganz ehrlich, so sehr mir natürlich auch der Erfolg dieses Buches gefällt, Einmal Hans mit scharfer Soße von 2005 würde heute nicht mehr funktionieren. Jedes deutsch-türkische Mädchen würde die Stirn kräuseln und sagen, Hatice, da spinnst du, was redest denn du da eigentlich? Was bist du für eine Oma? Deswegen, das ist ein gutes Zeichen übrigens. Ich finde das ein sehr gutes Zeichen. Meine Tochter zum Beispiel ist jetzt 17. Die hat sich jahrelang geweigert, mein Buch zu lesen, Einmal Hans mit scharfer Soße. Und letztens in den Ferien hat sie sich das mal zur Hand genommen. Und irgendwann so nach 20, 30 Seiten kam sie zu mir in die Küche und sagte, Mama, was hast denn du da für eine, was hast denn du da für eine Märchengeschichte aufgeschrieben? Ich sage, ja, mein Schatz, das war früher wirklich so, wirklich, ich schwör's dir. Und ich finde das ja eine schöne Entwicklung. Ich finde das ja schön, dass die neue Generation jetzt mich anschaut und sagt, ey, Oma, ist ja gut, dass das zu deiner Zeit so war, aber heute ist das ganz anders. Und das freut mich. Und das würde, ja, so eine Geschichte würde heute nicht mehr funktionieren, weil eben viele auch aus der Community, aus der deutsch-türkischen Community einfach sagen würden, hey, wir sind doch viel weiter. In den letzten 15, 20 Jahren hat sich so viel verändert, dass wir diese Geschichten ganz anders aufschreiben müssen heute. Und so werden sie auch aufgeschrieben. Ich will aber auch betonen, dass wir natürlich auch die Probleme haben. Sie haben es ja auch gerade angesprochen. Warum wählen die jungen Menschen Erdogan? Warum wählen die alten Menschen, die hier schon seit 50 Jahren leben, Erdogan? Diese Problematiken gibt es ja auch. Und ich bin ja wirklich ein großer Kämpfer dafür, dass man Dinge von verschiedenen Perspektiven betrachtet. Also als Beispiel 2005, ich habe damals die Geschichte einer jungen Frau beschrieben, nicht zwangsverheiratet, nicht auf der Flucht vor ihren Brüdern. Auf der anderen Seite gab es zur gleichen Zeit die Bücher von Necla Kelek, Die fremde Braut. Und diese Geschichten gab es ja. Und für mich war es zum Beispiel immer wichtig, die Geschichten vollkommen zu erzählen, zu sagen, okay, diese eine Seite, da ist eine Berechtigung da, die soll man auch erzählen, aber ich wollte das Bild einer türkischen Frau in Deutschland vervollständigen. Und so wünsche ich mir das heute auch, dass das Bild der wirklich Millionen unterschiedlicher türkischstämmiger Menschen in diesem Land nicht einseitig erzählt wird, sondern vervollständigt erzählt wird. Und dazu gehören die BioNTech-Gründer, dazu gehört an Ilke Çatak und dazu gehört vielleicht auch ein Ali aus Neukölln oder ein, was weiß ich, eine Aisha aus Neukölln, die sagt, hey, Erdogan ist der Größte. Und wenn man den Fokus darauf setzt, dass man sagt, lasst uns doch mal das gesamte Bild abzeichnen, dann kriegen wir vielleicht irgendwann auch mal das gesamte Bild aufgezeichnet.
In politischen Debatten kann man in den vergangenen Jahren, was jetzt das Thema Migration und Integration angeht, ja eher nicht davon reden, dass mehr Normalität herrscht, sondern eher schrille und schrillere Töne. Fast ein bisschen Rückschritt statt Fortschritt. Sie verfolgen diese Debatten ja schon seit vielen Jahren oder beteiligen sich ja auch daran. Geben Sie mir mal einen Eindruck davon, wie frustrierend sich das anfühlt.
Das ist wirklich täglich grüßt das Murmeltier. Ich habe ja irgendwann wirklich den Mund fusselig geredet, schon damals irgendwie als Journalistin Anfang der 2000er. Und die extremste Debatte von meiner Sicht aus war die Sarrazin-Debatte, wo ich wirklich da saß und dachte so, Wahnsinn, wie schnell wir wieder in diese... ja, in diese Schubladen gesteckt werden. Und ich hatte ein Interview mit einem Kollegen von Ihnen, der dann sagte, ja, fragen Sie als Türkin. Und ich habe gesagt, was? Jetzt bin ich wieder Türkin? Was ist denn jetzt passiert? Wann ist das denn passiert? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Erklären Sie es mir mal. 11. September, plötzlich war ich die Muslima. Irgendwann war es die Deutsch-Türkin. Jetzt bin ich die türkische mit die Deutsche mit Einwanderungsbiografien. Also dieses Labeling, dieses Plakettieren, irgendwelche Labels auf die Stirn geklebt bekommen. Das kommt ja von außen. Das kommt ja nicht so, dass ich jeden Morgen aufwache und sage, ich überlege jetzt mal, was ich heute bin und klebe mir das Etikett auf. So ist es ja nicht. Und ich glaube, das ist das Frustrierende. Debatten sind wichtig. Wir sollten diese Debatten auch immer wieder führen. Aber ich würde mir wünschen, dass wir die Debatten vielleicht fortschrittlicher führen. Dass man sagt, okay, lass uns doch jetzt mal schauen, wie können wir von dem Punkt aus weiter gucken. Und das fehlt mir ein bisschen. Und das macht mich so traurig, Herr Schulze, wenn ich dann den Beitrag von Herrn Çatak lese auf Zeit Online 2024, der genau das Gleiche anprangert, wie ich das schon 2005 gemacht habe. Und ich mich dann frage, was ist eigentlich die letzten 20 Jahre in diesem Land passiert? Und offensichtlich in den Köpfen ganz viel nichts.
Hatice Akgün, Journalistin und Autorin aus Berlin über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Verhältnis zwischen Türken und Deutschen hierzulande. Mit ihr habe ich vor dieser Sendung gesprochen.